Die Tränen sind getrocknet, das Leben geht weiter und die EM in Deutschland ging es auch. Mit ein paar Tagen Abstand wollen wir nun heute auf das Turnier schauen. Wie hat sich der DFB geschlagen? Was können wir aus dieser EM lernen? Und wie ging das Turnier dann ohne die Deutschen weiter? Ich bin Chantal Ranke, Redakteurin im RND und über diese Fragen spreche ich heute mit DFB-Reporter Roman Gehrt. Moin Roman.
Hi Chantal.
Und unserem zweiten DFB-Reporter und künftigen Chefreporter Fußball, Henrik Buchheister.
Hallo.
Eine Halbzeit mit EM-Spezial mit Chantal Ranke, Roman Gehrt und Henrik Buchheister.
Schön, dass ihr den Weg aus Herzogenaurach über Dortmund jetzt nach Hannover gefunden habt und wir hier im Studio gemeinsam aufnehmen können. Jetzt habe ich hier eben schon ganz großmütig behauptet, dass die Tränen getrocknet sind. Aber sind sie das denn überhaupt, Roman?
Ja, ich glaube, sofern man das bei uns sagen kann, dass es da Tränen gab, ich glaube, muss man eher den Bundestrainer fragen vielleicht, wie es bei dem aussieht. Aber ich glaube, so dieser emotionale oder das emotionale Momentum sozusagen ist dann relativ schnell ausgeschlagen in die Richtung, dass wir ja dann auch noch ein bisschen was zu tun hatten, nachdem die Deutschen ausgeschieden waren. Erstmal zum DFB natürlich selbst noch das ein oder andere beitragen sollten, konnten, durften. Und dann natürlich, ja, wie du schon eben gesagt hast, das Turnier ging und geht ja immer noch weiter.
Wie ist es dir ergangen, Hendrik?
Ja, auch so ein bisschen. Also es war da natürlich direkt eine Menge zu tun, dass für so viele Tränen gar keine Zeit war. Aber ich glaube auch aus, wenn man so auf die deutsche Nationalmannschaft schaut und wie sie sich jetzt so geschlagen hat, können, glaube ich, rückblickend noch alle sagen, dass das ein gutes Turnier war und das Viertelfinal aus gegen Spanien in der Verlängerung mit ja auch einer umstrittenen Entscheidung, über die wir bestimmt auch noch reden, dass man damit gut leben kann und dass im Endeffekt alle sagen können, es war ein gutes Turnier und jetzt geht's weiter Richtung 2026, hat der Julian Nagelsmann auch schon angesprochen.
Ja, ich glaube, es war eine sehr ambivalente Niederlage. Ganz kurz müssen wir die, glaube ich, auch noch anschneiden. Wie habt ihr denn generell die Tage vor dem Spiel und auch nach dem Spiel jetzt erlebt?
Also ich finde, es war so ein bisschen konfus. Also dieses Achtelfinale gegen Dänemark hatte ja auch schon die eine oder andere umstrittene Entscheidung. Da wurde auch viel darüber diskutiert. Das Ergebnis am Ende war irgendwie erwartbar, glaube ich. Also die Dänen musst du dann rausnehmen und dann kommt dieses Viertelfinale gegen Spanien. Das erste Mal seit 2016 dann mal wieder so ein richtiges Highlight-Spiel. Und über die Tage bis zu diesem Spiel war zumindest für mich persönlich, ich glaube für uns Reporter auch, so ein bisschen natürlich, was sind dann die Geschichten, die jetzt im Vordergrund stehen? Das ist der Gegner Spanien, das beste Team des Turniers bis dahin und aus meiner Sicht immer noch. Oder sind es dann irgendwie die Duelle der Deutschen gegen die Spanier oder ist es dann dieses ja Event, dass Deutschland mal wieder ein Viertelfinale spielt? Und bei mir persönlich war es dann so, dass ich echt bis zum Spieltag mittags gebraucht habe, also bis zu diesem bis zu diesem Spieltag am Mittag, wo ich dann so dachte, okay, jetzt ist halt echt ein Viertelfinale, Heim-EM und die Chancen stehen ja 50-50, haben alle auch gesagt und genauso entwickelte sich es dann natürlich auch am Ende. Ne?
Mit dem schlechteren Ende.
Mit dem schlechteren Ende für die Deutschen, klar, das bleibt dann hängen und Toni Kroos hat es auch im Vorwege gesagt, ich meine, jemand, der 10 Jahre bei Real gespielt hat, konnte, glaube ich, die Spanier ganz gut einschätzen, hat gesagt, es gibt diese Momente, in denen das Spiel dann entschieden wird. Und das sind wenige und es waren wenige und so ging der Weg dann zu Ende.
Leider ja. Wie hast du es wahrgenommen, Hendrik?
Ja, ich finde auch, dass man im Vorlauf auf dieses Spiel total gemerkt hat, dass das ein wirklich großes Spiel ist, obwohl es nur das Viertelfinale war. Es hieß ja auch vorgezogenes Finale, haben ja viele gesagt. Das kann man so oder so sehen, aber man hat gemerkt,
dass das Spiel es ja auch schon in Teilen halten konnte.
Das Spiel war ein großes Spektakel, absolut. Und man hat in den Tagen vor dem Spiel schon gemerkt, Deutschland, Spanien, da schwingt so viel mit. Natürlich EM-Finale 2008, WM 2010, wo es ja diese Niederlage gab. Die Spanier, das große Vorbild von Joachim Löw in seiner großen Zeit. Also man hat gemerkt, das hatte mal wieder so eine richtige Wucht, was es ja wirklich lange bei deutschen Spielen nicht gab, wenn man sich so zurückerinnert an die WM in Katar und in Mexiko, wo man jemals in der Vorrunde rausgegangen ist. Bei der Corona-EM, die ja nun auch ein bisschen schwierig war in jeder Hinsicht. Und dieses Spanien-Spiel hat sich mal wieder nach einem richtig großen, blödes Wort, aber Event angefühlt für den deutschen Fußball. Und das war, also das haben wir, glaube ich, in der Berichterstattung vorher gemerkt. Das hat man um dieses Spiel herum gemerkt. Das hat man am Spieltag gemerkt. Und auch die Stimmung war in Stuttgart war fantastisch. Also das hat sich angefühlt wie so eine Art Finale. Vielleicht, weil die Deutschen auch wussten, dass der Weg hier zu Ende sein kann, weil gegen Spanien, ihr habt es ja auch angesprochen, stärkste Mannschaft des Turniers bislang, muss man auch nicht mit einem Weiterkommen rechnen, aber das war mal wieder so ein richtig großes Spiel für den deutschen Fußball.
Hendrik hat, glaube ich, die WM 2018 aus Russland kurz nach Mexiko verlegt, aber das ist okay.
Oh,
es war ein Spiel gegen Mexiko, das nicht so gut
lief. Hendrik ist einfach schon der zukunftsorientiert.
Ja, und das auch noch. Ja, das
stimmt, genau. Gegen Mexiko verloren in Russland, das ist natürlich korrekt.
Und Mexiko ist dann das Stichwort für später auch, also daher alles gut.
Naja, aber lassen wir Mexiko erstmal noch beiseite und wollen wir erstmal noch bei dem Turnier in Deutschland, würde ich sagen, bleiben. Ihr habt schon ein paar Mal über Nagelsmann gesprochen. Ich glaube, es wurde auch schon viel berichtet. Er ist der Mann, der hinter diesem Erfolg steht, der es in wenigen Monaten geschafft hat, aus einer Trümmertruppe eine Mannschaft zu schaffen, hinter der sich das Land offenbar wieder versammeln kann. Was hat er gemacht und wie hat er das geschafft?
Trümmertruppe ist ein hartes Wort, aber
man kann es da ein bisschen
zuspitzen. Von den Ergebnissen kann man das natürlich so sagen und ich glaube, egal, wem man zuhört, alle, die dabei waren, ob es ein Toni Kroos ist, der dann eben jetzt zurückkam und dann auch ein bisschen Abstand hatte, aber natürlich auch 2018 dabei war, 2021 dabei war, oder auch ein Joshua Kimmich, die dann eben schon sagen, irgendwie haben wir diesen Geist verloren, diesen Spirit verloren, unbedingt ein Spiel gewinnen zu wollen. Das klingt irgendwie bei Profis, die Millionen verdienen, auch ein bisschen absurd, aber im Kern ist es das gewesen. Und ich glaube, Nagelsmann hat es genau geschafft. Ich bin ja in den USA dabei gewesen, das war diese USA-Reise, die durchaus umstritten im Oktober, für die er natürlich nichts konnte, die war ja längst vorher geplant. Und da ist er schon auch mit dem Sandro Wagner an der Seite, schon mit sehr viel Elan direkt an die Sache rangegangen und hat dann auch, und das hört man eben auch, vielleicht sehr überambitioniert angefangen und hat von abkippenden Sechsern in hoch drei gesprochen und hat verschiedene Steilklatschbälle auf die Sechs und so. Das hat man auch im Training gehört. Also natürlich alles Begrifflichkeiten, mit denen die Spieler sich auskennen und wo sie wissen, was sie wollen, genau. Aber es war natürlich so ein bisschen dieses typische Nagelsmann-Auftreten, das man so erwartet hat und hatte 5 Zettel in der Hand im Training. Und das hat er dann, glaube ich, sehr gut strukturiert. Hat dann sich selber auch, ich habe Ernst Tanner getroffen, früher in Hoffenheim als Sportdirektor, den Nagelsmann geholt, jetzt in den USA tätig beim Club in Philadelphia, der den Nagelsmann gut kennt, der sagt, der hat echt in diesen Monaten bis zu November, bis diese Pleiten kamen gegen die Türkei, gegen Österreich, da in diesen Monaten, in den wenigen Wochen eigentlich ja nur gelernt, worauf es ankommt. Und dann kamen viele Gedanken, dann kam dieser Sportstudio-Auftritt im ZDF, auch das natürlich von langer Hand geplant, wie man da kommunikativ auftritt. Und dann kam, ja, Groß wird wahrscheinlich zurückkommen, Kimmich wird auf jeden Fall rechts hinten spielen, Gündogan bleibt Kapitän, spielt vorne auf der 10 und hat damit quasi über diese Rollengespräche im März dann quasi so ein Bild gebaut, durchaus ausgehend von etwas konfuserem, sag ich mal, was er da am Anfang vorhatte, bis hin zu diesem großen Traum, Vertrag verlängert, Heim-EM. Ja, das ergab dann schon ein großes Ganzes, das sehr gut funktioniert hat, auch innerhalb auch dieser EM, trotz des Viertelfinalausscheidens.
Die Rollengespräche sind, glaube ich, das Stichwort an der Stelle oder das richtige Stichwort, was ja auch immer wieder gesagt wurde, dass es wichtig war, dass jeder wusste, wofür er zuständig ist und welche Rolle er in diesem Team einsetzen wollte. Ist es etwas, was man auch in den Medienzentren gemerkt hat? Wie war er da im Auftreten gegenüber den Journalistinnen und Journalisten?
Also das Thema Rollen und Rollenverteilung und Rollengespräche war auf jeden Fall ein sehr präsentes. Das ist eigentlich ständig gefallen. Das haben die Spieler auch immer wieder erwähnt, wenn sie dann zu den Pressekonferenzen kamen oder auch nach den Spielen sich geäußert haben. Also es wusste schon jeder seine Rolle. Es kannte jeder seinen Platz im Team. Das sieht man ja auch so an Spielern wie Niklas Füllkrug, Liebling der Fans, Top-Joker, 2 Tore gemacht, der aber trotzdem immer gesagt hat, ich kenne hier meinen Platz. Ich weiß, dass ich jetzt keine Ansprüche stellen kann, den Kai Havertz zu verdrängen. Sondern ich weiß, ich bin hinten dran, ich komme rein, ich bin der also Neudeutsch-Impact-Spieler. Und das ist, glaube ich, eine große Leistung von Julian Nagelsmann, dass er es hinbekommen hat, dass wirklich jeder Spieler also A, seine Rolle kennt und sie B, auch akzeptiert und nicht im Turnier dann plötzlich querschießt oder sagt, ich habe jetzt aber doch eine gute Leistung gezeigt, jetzt habe ich auch den Anspruch, im nächsten Spiel zu spielen. Nee, sondern dass vollkommen klar war, jeder kennt seine Position in diesem Gefüge und das ist, glaube ich, gerade in der Nationalmannschaft extrem wichtig, dass im Vergleich vielleicht zum Vereinsfußball, weil man halt eben nur eine sehr begrenzte Zeit mit den Spielern hat und in einer sehr, sehr begrenzten Zeit dann zusammen ist bei einem Turnier, dass da halt eben dieses Gefüge stimmt und dass da vollkommen klar ist, wer welche Rolle hat, wer welche Aufgabe hat. Und das hat super funktioniert. Das war, glaube ich, zentral für den Erfolg und ist ja auch so ein bisschen das, was du, Roman, angedeutet hast, dass Nagelsmann ein bisschen back to basics gegangen ist. Also nicht mehr abkippende Sechs und Kai Havertz als Linksverteidiger.
Etwas, was viele ihm vielleicht auch gar nicht zugetraut hätten, oder?
Nee, absolut. Das ist so ein bisschen die große Verwandlung des Julian Nagelsmann vom Vereinstrainer zum Nationaltrainer. Also wo man dann wirklich pragmatisch operiert, wo man, und das hat er ja auch ganz klar gesagt, es geht nicht darum, die besten 11 Spieler, die besten 22, 23 Spieler, sondern die am besten zusammenpassen. Und so hat man dann plötzlich einen Robert Andrich, der bei einer EM dann eine zentrale Stütze, also zentral auch im Spiel von seiner Position, wird der vielleicht unter einem Vereinstrainer Nagelsmann nicht unbedingt so eine wichtige Rolle spielen würde, aber in der Nationalmannschaft, wo es auch darum geht, wieder Thema Rolle, jemanden zu finden, der Toni Kroos absichert.
Ja, und dessen Fehlen, sorry, aber dessen Fehlen im Viertelfinale oder dessen Bankplatz im Viertelfinale, überraschenden Bankplatz dann am Ende mit vielleicht dazu geführt hat, das Ausscheiden weiß ich nicht, aber das in der Verlängerung halt, dass du dann Auswechslung weniger hast, ne?
Da ist der Vereinstrainer in Nagelsmann wieder kurz durchgebrochen und der hatte dann so einen Pep Guardiola-Anfall und wollte sich irgendeinen ganz, ganz speziellen Sondertrick einfallen lassen mit dieser Nominierung von Emre Can.
Oder er mochte die Haare von Andrich nicht. Das kann natürlich
auch. Ich tippe mal, das waren taktische Erwägungen. Und das ist natürlich dann so eine Sache, das funktioniert in so einem Turnier nicht. Also wenn man eine funktionierende Mannschaft hat, ein eingespieltes Gefüge, und diese Mannschaft war ja relativ frisch zusammengekommen. Das ist ja jetzt keine Mannschaft, die schon seit 2, 3 Jahren so spielt. Die hat sich ja im Frühjahr erst gefunden. Und da hat man dann in diesem Viertelfinale mit Can direkt gemerkt, was es bedeutet, wenn man dieses Gefüge durcheinander bringt.
Deswegen hat er darauf ja auch geachtet und hat auch gegen die Schweiz dann, Stichwort Gelbsperren, die gedroht haben, ja dann gesagt, nö, ich spiele mit der gleichen Aufstellung, dann fehlt halt einer. Und das war ja mit Jonathan Tah dann auch im Achtelfinale gegen Dänemark halt jemand. Und was Hendrik gesagt hat, diese Kaderzusammenstellung, da ging es ja schon los. Kein Mats Hummels, weil der mag jetzt vielleicht nicht der große Stinkstiefel sein, aber der geht dann halt schon in der Mixzone, wo die Journalisten und Reporter warten, und Reporterin geht natürlich dahin und sagt dann vielleicht nochmal was in die Mikros, obwohl der noch keine Sekunde gespielt hat. Den Goretzka, von dem man weiß, dass das echt schwierig ist im Binnenklima, den lasse ich dann halt raus und nehme lieber einen Pavlovic, und wenn Pavlovic erkrankt abreisen muss, nominiere ich dann halt Can nach. Und das sind alles so Dinge, wo man, glaube ich, auch gemerkt hat, diese Emotionalität als Bundestrainer, die hat er echt quasi in sich aufgenommen, aber auch zu handeln wie ein Bundestrainer hat er relativ schnell gelernt. Und diese frische Elf, die Hendrik angesprochen hat, ab März plötzlich ein Maxi Mittelstädt, Linksverteidiger, der auch gleich gesagt hat, jo, ich kenne meine Rolle, ich glaube schon, dass ich Chance auf die Startelf habe. So war es ja auch. Und das sind alles so Dinge, die, glaube ich, Nagelsmanns eigentlich Beginn des Bundestrainer-Daseins bedeuten, aber direkt mit diesem Highlight Heim-EM auch schon gut gestartet ist.
Jetzt hast du sehr, sehr viele Stärken aufgezählt. Wir haben aber auch schon eine Schwäche angekratzt, nämlich der Rückfall ins Teamtrainer-Sein quasi. Hendrik, du hast es gerade schon angesprochen. Ist das denn eine Schwäche von ihm gewesen vor dem Viertelfinale gegen Spanien?
Ja, also diese Nominierung von Can, also dass dann Emre Can plötzlich gespielt hat, das war im Nachhinein betrachtet natürlich ein Fehler. Weil Can, das hat Nagelsmann ja selbst auch eingestanden, indem er Emre Can zur zweiten Halbzeit ausgewechselt hat.
Was dann ja wiederum eine Stärke ist, schnell darauf zu reagieren.
Und man sich damit aber ja einer Wechseloption beraubt hat und man am Ende gegen Spanien dann ganz schön ausgelaugt war, zumal ja auch Leroy Sané gespielt hat, der jetzt auch nicht überzeugt hat, auch ausgewechselt wurde. Also das kann man ihm dann schon als Schwäche auslegen. Und ich glaube, das sind so ein bisschen da ringen so zwei Ideen, zwei Herangehensweisen in Julian Nagelsmann. Einerseits der Clubtrainer, der innovativ sein will, der immer neue Lösungen finden will, der auch mal was ausprobieren will. Auf der anderen Seite, was wir gesagt haben, der etwas pragmatischere Nationaltrainer, der halt einfach sagen muss, neu zusammengestellte Mannschaft, hat alles funktioniert, wir lassen das einfach so. Und ich glaube, da hat dann vor diesem Spanienspiel hat der Teamtrainer, der Clubtrainer wieder übernommen, und das war dann schon ein Fehler und wurde ihm im Nachhinein gar nicht so wahnsinnig groß angekreidet, weil er es, glaube ich, gut mit seinen Auftritten danach hinbekommen hat, so ein bisschen die Deutungshoheit wieder zu übernehmen, mit den diversen Turnierfazits, die er gezogen hat, und hat da ist er sehr staatsmännisch aufgetreten, aber diese Aufstellung gegen Spanien war nicht der Hauptgrund für Scheitern, aber natürlich ein Fehler.
Staatsmännisch ist ein gutes Stichwort, weil wir haben auch feststellen dürfen, Julian Nagelsmann ist auch mehr als nur ein Bundestrainer. Roman, du hast es auch in deinem Kommentar geschrieben. weil er uns oder viele von euch da draußen, denke ich auch, mit der Pressekonferenz nach dem Ausscheiden abgeholt hat und Dinge angesprochen hat, die den gesellschaftlichen Wert des Fußballs betreffen, die man so vielleicht gar nicht erwarten könnte, aber die es meiner Meinung nach gibt und die meiner Meinung nach auch sehr wichtig sind, weil ich finde, was bei diesem Turnier wieder sehr stark hervorgekommen ist, ist, dass Fußball einfach viel mehr ist als Fußball und eine Niederlage ist auch mehr, als vielleicht in diesem Wort Niederlage drinsteckt. Und es sind wieder Menschen zusammengekommen, die vielleicht in den letzten Monaten und Jahren nicht unbedingt miteinander sprechen würden und die liegen sich plötzlich wieder in den Armen und feiern gemeinsam. Ihr wart ja nun schon in vielen Stadien unterwegs in den letzten Wochen. Wie habt ihr das erlebt, den Spirit?
Es ist tatsächlich so, dass Julian Nagelsmann mit diesem Auftritt, den man ihm halt zu 100% abgekauft hat, also dieses Wort Deutungshoheit ist eben bei Hendrik schon aufgetaucht. Ich finde, das ist auch ein Teil dessen, dass er dann mit dieser Emotionalität dann durchaus auch was bewegt. Aber er war auch bewegt und er hat dieses bewegte Land, glaube ich, sehr gut verstanden in den Wochen davor. Und er hat auch verstanden, dass es mehr ist, dass es nur ein Fußballturnier ist, aber auch mehr als das, weil es ein Vorbild sein kann für viele Dinge, die gesellschaftlich, politisch, im sozialen Miteinander irgendwie hin und wieder mal so ein bisschen untergehen. So genau dieses Gemeinschaftsgefühl war dann wieder da. Klar postet jeder dann aus dem Stadion irgendwie sein Instagram-Foto, aber da sind dann meistens die 5 Kumpels dabei oder die 5 Freundinnen oder die Familie oder so, die dann da zusammen feiern und eben links und rechts nebendran stehen dann halt Leute, die man vorher nicht kannte und die dann bei 60, 70, 80.000 anderen irgendwie ja so ein Gemeinschaftsgefühl ausdrücken oder zum Vorschein kommen lassen, was man so, klar, in anderen Sportarten vielleicht kennt, aber dann vorrangig im Fußball bei so einem Event natürlich dann nochmal besonders hervorkommt. Und das war schon eindrücklich und es hat so ein bisschen gedauert. Auf der anderen Seite, das 5-1 gegen Schottland war zum Auftakt natürlich auch dann direkt so ein Kit, wo du sagen kannst, okay, dann here we go, dann auf zum Titel. Und das ging, glaube ich, vielen Fans im Land so. Und vom Medienzentrum, du hast es eben schon angesprochen, das war ja so ein bisschen weg vom Homeground, also da, wo die dann wirklich wohnten und trainierten und wo wir ja auch nur eingeschränkten Zugang hatten zum Training oder wenn man mal ein Interview hatte. Da standen halt am Anfang 10, dann 20 und nach dem Ausscheiden 50 Fans, die dann dahin wollten. Und wir sagten, naja, hier im Medienzentrum ist ein bisschen langweilig, hier stehen Reporter rum, aber da kommt vielleicht für eine halbe Stunde dann nachher mal ein Spieler vorbei. Das zeigte ja auch, also die haben ja die Nähe gesucht und umgekehrt auch. Das hat das ganze Land durchaus auch wahrgenommen.
Bei den Fanmärschen war es ja ähnlich. Ich glaube, bei dem Spiel gegen die Schweiz war es noch so, dass da ein paar hundert Menschen mit dabei waren und vor dem Achtelfinale waren es dann plötzlich auch tausende Menschen, sodass man zumindest sagen konnte, wir kommen an das ran, was die Niederländer da abliefern. Wie hast du es wahrgenommen, Hendrik?
Ja, so ein bisschen so ähnlich. Also es hatte alles was sehr Leichtes, was sehr Positives. Inwiefern das jetzt wirklich die Stimmung im Land grundsätzlich verändert, ja, das muss man sehen. Ich bin da skeptisch, aber muss ja auch gar nicht alle Probleme lösen. Ich finde, wenn man erstmal das hat, ein Sommer, wo Leute zusammen einfach eine gute Zeit hatten, zusammengekommen sind, mit Freunden unterwegs waren, mit Freunden Fußball geguckt haben und einfach irgendwie die Zeit zusammen genossen haben, möglicherweise auch Leute getroffen haben, die sie sonst nicht getroffen hätten, das ist ja erstmal total gut. Und ich fand auch, die Stimmung insgesamt hatte was sehr... Es war sehr euphorisch und auch irgendwie sehr leicht. Es wirkt jetzt nicht so bombastisch. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man die ganze Zeit versucht hat, dieses Sommermärchen von 2006 nachzubauen, sondern es war irgendwie was Eigenes. Und das fand ich aber auch gut. Und das Turnier ist aus deutscher Sicht dafür ja auch ideal gelaufen eigentlich. Man hat diesen Auftaktsieg gegen Schottland, diesen wirklich sehr überzeugenden Auftaktsieg. Im Nachhinein, die schottischen Leistungen haben wir das ja so ein bisschen relativiert, aber 5-1 zu Hause zu starten nach den ganzen Debatten davor, ist ja besser geht's ja nicht für die Nationalmannschaft. Und dann dieses Spiel gegen Ungarn, was schwierig war, aber souverän gewonnen. Dann dieser Moment Niklas Füllkrug gegen die Schweiz kurz vor Schluss. Also so ein bisschen dieser 2006er David Odonkor, Oliver Neville Moment, wo sie damals gegen Polen das späte Tor geschossen haben. Und was dann so der Funke war und dieses Turnier angezündet hat. Und genauso hab ich es erfunden. Also es war eigentlich durchgehend euphorisch, positiv. Und ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, auch in anderen Podcasts, auch in Unterhaltungen, dass die Leute mal wieder was gespürt haben im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft. Und es lange einfach so war, dass es irgendwie egal war. Und dass auch so ein Aus im Viertelfinale gegen Spanien wahrscheinlich vielen egal gewesen wäre. Und jetzt hatte man, glaube ich, mal wieder bei vielen, viele Leute waren dann traurig oder waren frustriert oder haben sich über den Schiedsrichter geärgert oder über Marco Correa oder über Julian Nagelsmann. Aber es waren halt Gefühle da, es waren halt Emotionen mal wieder da. Und das ist, glaube ich, was, was einfach ganz lange gefehlt hat in der Nationalmannschaft.
Ich glaube, ich habe es im Kommentar, den du eben schon erwähnt hast, auch so ein bisschen angesprochen. Das ist das erste Mal seit, ich würde sagen, 2016, mindestens seit 2016, wo die Niederlage einer deutschen Fußballnationalmannschaft nicht irgendwie Missgunst und Schadenfreude ausgelöst hat, sondern echte Trauer, echte Enttäuschung, Mitgefühl. Also das ist schon ein Zeichen gewesen und das hat Nagelsmann ja dann perfekt auf dieser Pressekonferenz, bei diesem letzten Auftritt in Herzogenaurach nochmal sehr gut dargestellt und das stand ja sinnbildlich, glaube ich, dafür, wie es vielen Leuten ging, die vorm Turnier vielleicht auch so ein bisschen gebraucht haben, die dann diesen Schweiz-Moment vielleicht sogar noch gebraucht haben, aber viele auch schon nach diesem 5-1 gegen Schottland. Und wir haben eben über Mexiko gesprochen, WM Russland, auch das ist ein Spiel, das du dann eigentlich gewinnen musst, wo du denkst, ja, okay, die Deutschen gehen da als Titelverteidiger rein, müssen das Spiel halt gewinnen. Spätestens gegen Südkorea, als es dann ums Weiterkommen ging, da ist ja, muss das Spiel halt gewinnen. Bei der WM 22 gegen Japan muss das Spiel doch gewinnen. Also Auftaktspiele waren ja nicht mehr so Freund des deutschen Fußballs bei der Nationalmannschaft. Und ich finde, das kumuliert dann doch schon ziemlich viel, was wir gerade eben besprochen haben, was diese EM dann eben doch geleistet hat, trotz Viertelfinale aus.
Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ob es nun mal einer Momentaufnahme bleibt oder die Stimmung im Land sich auch darüber hinaus weiter verbreitet, können wir nur abwarten. Aber der Moment, der mir auf jeden Fall am meisten hängen geblieben ist, ist die Aussage von Nagelsmann, dass wir mehr Lösungen suchen sollten. Und ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen von inspirieren lassen und uns eine Scheibe von abschneiden, anstatt immer nur zu meckern, was viele Deutsche ja auch sehr gut können.
Und er hat recht, wenn ich das noch zufügen darf. Ja. Er hat wirklich sich in keiner dieser Pressekonferenzen seit Ende September bis Mitte Juli oder Anfang Juli hingesetzt und hat gesagt, wir haben beim DFB ein großes Problem, das hat er ja auch gesagt, sondern gesagt, ja, wir versuchen was. Er versucht dann auch Emre Can im Viertelfinale einzusetzen und muss dann nach der Halbzeit wechseln. Das ist im Rückblick klar, sagt er auch, kann aber auch funktionieren, weiß ich nicht, aber das stimmt eigentlich, ne? Also diese lösungsorientierte Vorgehensweise ist vielleicht dann gar nicht so schlecht.
Ja, und wenn er sagt, wenn man die Hecke zusammenschneidet, geht es schneller, als wenn man es alleine macht. Damit hat er ja auch eindeutig recht. Das ist ein sehr, sehr schönes, lebensnahes Beispiel.
Aber nur, wenn man das kann. Weil sonst dauert es länger oder man hat nur einen Arm.
Nur, wenn man das kann, ja, ja. Aber das fand ich halt irgendwie auch ganz nett, weil es jetzt nicht der ganz große Bogen war, was man vielleicht politisch irgendwie verändern muss, sondern es hat ja so ein bisschen angesprochen, was man im Kleinen irgendwie tun kann. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Schleife noch um diesen letzten Auftritt.
Definitiv. Dann lasst uns mal ein bisschen nach vorne blicken. Die WM 2026 ist schon ein bisschen angeklungen zum Teil. Was erwartet ihr euch denn? Was passiert in den nächsten 2 Jahren? Und kann Nagelsmann seine Weltmeisteransage gerecht werden?
Ja, die hat er natürlich gemacht mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Augenzwinkern in Richtung auch der Reporterinnen und Reporter, die da waren.
Medienarbeit kann er halt auch, ne?
Ja, kann er natürlich. Und da so nach dem Motto, da werden die Augen wieder groß, wenn er das hört. Was soll ich sagen? Wir scheiden in der Vorrunde aus, natürlich nicht. Hat er ja auch recht. Was so ein bisschen kurz kommt, glaube ich, wenn wir jetzt auf 2026 blicken, ist, was war eine der zentralen Entscheidungen? Ich hole Toni Kroos zurück. Da waren die Wege natürlich relativ kurz, gleiche Berateragentur, Kroos und Nagelsmann, da sind die Ideen natürlich relativ früh geflossen, der Austausch war relativ schnell, glaube ich, da. Und das war nun mal ein Anker. Viele haben dann am Anfang gesagt, oh Gott, ich war einer derjenigen, die gesagt, totaler Quatsch, wir haben im Mittelfeld genug Leute.
Ich erinnere mich.
Ja, so, dementsprechend ist ja auch okay. Und damit war ich ja bei weitem nicht allein. Er hat das widerlegt. Aber es war ja klar, es ist für diese Heim-EM. Jetzt kommt eine Trendwende, der Andrich daneben, Gündogan nach vorne und so, Kimmich nach rechts, top. Jetzt ist Toni Kroos aber nochmal an der Stelle, kann man nur alle Hüte ziehen, was das für eine Karriere war, die dann traurig zu Ende ging. Aber der ist halt nun mal weg.
Und wer wird in seine sehr, sehr großen Fußstapfen treten?
So, und dann bin ich wieder bei Nagelsmann. Dann nennt der Angelo Stiller und mit Abstrichen irgendwie Pavlovic. Und ja, der Pascal Kroos kann es auch, der ist aber auch schon 33. Da ist halt eine Lücke. Du kannst Toni Kroos nicht ersetzen, sagt er auch. Das geht halt nicht. Der ist jetzt halt nicht da. Und in Lamine Yamal mit 16, der jetzt auf der Sechserposition spielt, mit deutschem Pass. Ich kenne ihn zumindest nicht. Spricht vielleicht gegen mich, aber ich kenne ihn nicht. Hendrik Schandhalf, vielleicht kennt ihr den ja.
Noch nicht entdeckt.
Aber das heißt, diese Position, an der hängt natürlich jetzt auch vieles. Aber klar ist auch, dass viele andere Dinge, die Hendrik eben so auch angesprochen hat und schon so ausgeführt, daran kann man natürlich anknüpfen. Rollenverteilungen sind klar, du gibst dem einen oder anderen die Chance, du gibst jetzt in den Nations League-Spielen dem einen oder anderen die Chance, ein bisschen Kaderumbau wird er ja betreiben wollen. Und dann kommt die große Frage, was ist mit Goretzka, muss der da eigentlich hin, was ist mit Süle, der offensichtlich, wie ich auf Bildern jetzt gesehen habe, mega in Shape ist wieder, der sich so, also ne, du hast mit Schlotterbeck dann ganz klar gesagt, ich nehme jetzt einen Innenverteidiger mit, auch einen Koch, die Mitte 20 sind, so, die sind natürlich auch stehen für die Zukunft. Da kann schon was erwachsen und er bleibt dann auch in Herzogenaurach und geht nicht zum DFB-Campus, hat ja auch nur 180 Millionen gekostet. Können aber auch nicht alle schlafen da drin, deswegen müsste man Hotels mieten, daher kann man wieder Argumente dafür finden. Aber dieser ganze Geist von Herzog, der kann schon konserviert werden, aber da ist jetzt doch ist eine Menge Arbeit, die auf ihn wartet.
Also die Herausforderung wird nicht kleiner, wenn ich das grob zusammenfasse.
Das kann man so sagen, ja.
Was glaubst du, Hendrik, was sind die nächsten wichtigen Schritte?
Also ich würde es auf jeden Fall unterstreichen, dass erstmal dieser Geist da ist und das, was diese EM geschaffen hat in der Nationalmannschaft, eine neue Kultur, ein neuer Geist ist, dass einfach jeder weiß, was zu tun ist. Es gibt eine ganz klare Organisation, eine Hierarchie, das sind ja alles Sachen, die in den letzten Jahren gefehlt haben. Das wird auf jeden Fall bleiben. Toni Kroos ist nicht zu ersetzen. Ich fand es interessant, dass Nagelsmann, wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt ja auch gar nicht irgendwie Kimmich erwähnt hat oder Goretzka erwähnt hat, die ja diese Position theoretisch spielen könnten, es auch schon gemacht haben. Aber dass er da sich wohl andere Lösungen vorstellt, die halt gefunden werden müssen. Ich fand diese Aussage, dann müssen wir jetzt 2 Jahre warten, bis wir Weltmeister werden, die fand ich sehr gewagt und im Moment auch unnötig. Wobei ich dazu sagen muss, ich war nicht in dieser Pressekonferenz, ich habe es dann nur geschrieben gesehen über soziale Medien und da dachte ich, das muss eigentlich nicht sein. Man hat jetzt endlich mal wieder ein gutes Turnier gespielt. Dabei kann man es ja auch erstmal belassen. Das hatte mich so ein bisschen erinnert an Franz Beckenbauer nach 1990. Jetzt werden wir auf Jahre unschlagbar sein.
Allerdings hat Nagelsmann auch gesagt, jetzt muss man zwei Jahre warten, bis man Weltmeister werden kann. Also das ist, da steckt der Teufel im Detail. Sondern man muss 2 Jahre warten, bis man Weltmeister
wird. Also ich glaube, es ist im Nachhinein auch klar, wie es gemeint war. Ich fand es in dem Moment so ein bisschen drüber, weil man natürlich auch eine Erwartungshaltung schafft, wo man erstmal gucken muss, ob man die einhalten kann. Man hat jetzt ein ordentliches Turnier gespielt, glaube ich, aber eine WM ist dann schon nochmal was anderes mit natürlich nochmal anderen Nationen, die dabei sind, logischerweise, Argentinien, Brasilien und so weiter. Das wird dann nochmal eine Nummer schwieriger, aber auf jeden Fall war diese EM ein Schritt nach vorne, wie man sie der Nationalmannschaft, glaube ich, nicht zugetraut hätte vor noch einem halben Jahr oder einem Jahr.
Wir und insbesondere ihr werdet es weiter verfolgen, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir aber erstmal den Deckel drauf machen beim DFB und deswegen würde ich euch bitten, einmal ganz kurz und knapp zu sagen, was war euer DFB-Turniermoment?
Hendrik hat es mir schon weggenommen so ein bisschen. Diese PK, eben nicht die einen Tag später, sondern die am Abend, 40 Minuten nach dem Ausscheiden, mit welcher Klarheit er da, ohne sich zu beschweren, die Handregelreform angestoßen hat, ohne zu sagen, deswegen sind wir jetzt nur ausgeschieden. Dieser WM-Titel, diese Ansage, diese WM-Titel-Ansage da untergebracht hat, dann aber gleichzeitig auch nochmal seinen ganzen Saff gelobt und nochmal groß irgendwie applaudiert. Also das war schon fast noch größere Klasse für mich in diesem Moment, der in diesem Raum saß, wo man so 13 Minuten lang mit offenem Mund da saß und dachte, wow. Und dann bin ich wieder dabei, Groß ist weg, aber wir haben kein Problem, sondern wir brauchen jetzt Lösungen und das hat diese PK gezeigt. Deswegen war es für mich jetzt in dem Moment, wenn wir über Nagelsmann sprechen, dieser Nagelsmann-Moment, der das Turnier dann am Ende so abgerundet hat.
Ja, schön, dass du uns auch immer da mitgenommen hast, weil das haben die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer sicherlich nicht gesehen. Hendrik, was ist dein DFB-Moment?
Den haben die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen, nämlich Niklas Füllkrugs 1-1 gegen die Schweiz. Das späte 1-1, wo es ja zum ersten Mal in diesem Turnier so aussieht, als würde die Nationalmannschaft richtig Probleme bekommen gegen den bis dahin, glaube ich, auch stärksten Gegner im Turnier. Man lag dann lange zurück. Es gab sogar Chancen auf 2-0 für die Schweiz, wo man dann schon wieder gedacht hat, haben die Eindrücke der ersten beiden Spiele, haben die vielleicht getäuscht, sind die doch noch gar nicht so gut? Und dann schießt Füllkrug oder köpft dieses späte Tor, das ganze Stadion in Frankfurt explodiert. Reporter müssen schnell und hektisch ihren Spielbericht umschreiben, der eigentlich schon fertig war, aber das nur am Rande. Und das war aber so ein Moment, wo, glaube ich, die Leute auch nochmal gespürt haben, hier passiert richtig was. So diese Mannschaft, die gibt nicht auf, auch in einem vergleichsweise unwichtigen Spiel. Sie waren ja schon weiter, Und das war so ein bisschen wieder zurück auf 2006, Neuville-Odonkor gegen Polen, so dieser, dieser Funke, wo dann plötzlich das Turnier so richtig Feuer gefangen hat aus deutscher Sicht. Also für mich der deutsche Turniermoment.
Das können sich ja auch viele teilen. Ich möchte an der Stelle nochmal einen Blick auf die Fans werfen, weil wir wissen alle, DFB-Support in den letzten Jahren war auch aufgrund der Begebenheiten relativ mau. Was aber insbesondere vor dem Achtelfinale, vor dem Dänemark-Spiel passiert ist, hat mich schon überrascht und sehr positiv gestimmt, dass plötzlich wieder Tausende hinter dieser Mannschaft stehen und sie gemeinsam anfeuern und so etwas wie organisierter Support offenbar doch möglich ist rund um die Nationalmannschaft.
Ich bin ganz froh, dass dieser Podcast offenbar auch gesehen werden kann, weil wir eben schon ein paar Mal von Zuschauerinnen und Zuschauern
gesprochen haben. TV-Zuschauern.
Ja, ich weiß. Ja. Aber vielleicht sind wir irgendwie der erste innovative Podcast, den man jetzt auch sehen kann dann so. Also.
Wäre eine Idee fürs nächste Mal,
auf jeden Fall. Vor dem geistigen Auge.
Ja. Jetzt steht aber natürlich auch noch ein Finale an. Am Sonntag um 21 Uhr trifft Spanien auf England in Berlin. Also jetzt doch England, trotz dieser doch diskutablen Vorleistung. Henrik, du als ausgemachter England-Experte. Kannst du uns erklären, wie die Mannschaft von Gareth Southgate das jetzt doch noch geschafft hat?
Ja, oder vielleicht aufgrund dieser ersten Ergebnisse. Also Southgate ist ja jemand, der ganz klar sagt, es geht mir hier nicht um Angriffswirbel und Offensivzauber, sondern erstmal halten wir die Null und dann werden wir schon mal nicht verlieren. Das ist seine Herangehensweise schon immer. Dafür wird er schon immer kritisiert. Und die Ergebnisse stimmen halt aber doch. Also dieser Finaleinzug ist jetzt der zweite nacheinander, 2021. Bei der EM 2020, wie sie ja hieß, standen sie ja auch schon im Finale. 2018 waren sie im WM-Halbfinale. Also Southgate hat schon Erfolg mit dieser Herangehensweise, muss sich aber natürlich zu Hause immer wieder dafür rechtfertigen. Weil wenn man halt Spieler von dieser Qualität hat, wie einen Bellingham, einen Foden, einen Saka und so weiter, dann wollen die Zuschauer natürlich Entertainment sehen. Und Southgate sagt, nee, darum geht's nicht. Und was ich interessant fand, die Vorrunde, das wirkte jetzt allerdings nicht so, als wäre das ein ausgeklügelter Plan, der halt funktioniert, der zwar nicht irgendwie gut anzuschauen ist, aber der funktioniert, sondern das wirkte schon sehr, sehr chaotisch. Aber diese Mannschaft hat sich gefunden. Es gibt einen richtig guten Geist in dieser Mannschaft. Es gibt unbestreitbar individuelle Qualität und dann durch so Erlebnisse, wie das der späte Bellingham-Ausgleich gegen die Slowakei im Achtelfinale, der Fallrückzieher, haben sich ja auch noch viele vor Augen. Das gewonnene Elfmeterschießen gegen die Schweiz im Viertelfinale, was ja einfach ein sehr souveränes Elfmeterschießen, das vielleicht perfekte Elfmeterschießen
geht war. Also
weil Gareth Southgate, der ja auch Elfmeter ist ja sein Lebensthema. Er hat ja 96 gegen Deutschland diesen berüchtigten Elfmeter verschossen. Und seitdem er Nationaltrainer ist, arbeitet er wirklich bis ins Detail an diesen Elfmetern. Hat ja auch 2018 schon mal eins gewonnen dann mit England, mit der Nationalmannschaft. Es geht also doch. Und ich glaube, das schweißt so eine Mannschaft extrem zusammen, wenn man diese Momente in einem Turnier auch hat. Und dann jetzt im Halbfinale gegen die Niederlande hat man dann gerade in der ersten Halbzeit zum ersten Mal gesehen, was wirklich in dieser Mannschaft steckt, spielerisch und in der Offensive. Also die haben die Niederlande in der ersten Halbzeit teilweise überrannt. Und ich glaube, für Spanien, die wahrscheinlich Favorit sind im Finale, ist das gar nicht so eine gute Nachricht, dass jetzt ein Gegner kommt, der unbestritten über große Qualität verfügt und der auch von Spiel zu Spiel sich gesteigert hat und möglicherweise jetzt in der auf der Höhe der Form in dieses Finale einzieht.
Kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen in die Gefühlswelt der englischen Fans? Es gab ja auch viel Kritik, viel berechtigte Kritik, aber geht's den Leuten eher darum, jetzt auch mal schön ein Spiel zu sehen oder wirklich endlich mal diesen zweiten verdammten Titel auf Nationalmannschaftsebene zu holen?
Ja, naja, am Ende geht es natürlich um den Titel, aber als Fan geht man ja mal davon aus, dass das eine das andere bedingt. Also wenn du gut spielst, holst du den Titel. Wenn du nicht gut spielst, gehst du davon aus, holst du keinen Titel. Und deswegen, und die Vorrunde war nicht gut und gegen die Slowakei, da waren sie bis zur 90. Minute raus. Deswegen, logischerweise, gab es da viel Kritik, gab es da viel Aufruhr, sind Becher geflogen in Richtung von Gareth Southgate nach einem 0-0 gegen Slowenien, was wirklich also ein 0-0 der langweiligeren Sorte war. Also das war wirklich ganz furchtbar.
Mein Beileid, dass du es anschauen musstest.
aber natürlich bist du als Fan dann auch oder sind die Fans, wenn dann das Ergebnis stimmt, wenn eben Jude Bellingham in der Nachspielzeit dieses Fallrückzieher-Tor machst, wenn du das Elfmeterschießen gewinnst, natürlich bist du dann happy und bist du euphorisch und also am Ende zählt das Ergebnis und sollte Gareth Southgate England zum Europameister machen, dann ist er natürlich ein Held und selbst wenn nicht, ich glaube schon, und da macht er selbst auch ganz gute Werbung in eigener Sache, indem er auch immer wieder sagt, auch nach diesem Halbfinale jetzt gegen die Niederlande, ich bin halt hier angetreten, um den Fußball voranzubringen. Und naja, in 4 Turnieren waren wir jetzt 3-mal im Halbfinale und 2-mal im Finale. Ist schon gar nicht so schlecht. Und das muss man ihm schon lassen bei aller Kritik an dieser Spielweise.
Definitiv.
Und dann fliegen auch mal die Becher, wenn dann emotional
ob das jetzt sein muss, kann man noch in Frage stellen.
Angezündete England, ja, ich weiß, es war, glaube ich, eine Mischung aus holländischem Frust, wo der eine oder andere Becher aus dem Oberrang Richtung Pressetribüne in Dortmund geflogen ist und eher die Kollegen links und rechts neben uns getroffen haben, aber auch englische.
Das war bei dem Halbfinale, genau. Also ja. Da war es dann gerade am Ende wirklich wild, aber es gab auch schon dieses Vorrundenspiel gegen Slowenien, wo dann wirklich auch Becher auf Southgate flogen, was dann ja, genau. In England direkt wieder ein großes Thema war, weil es natürlich auch mal so eine wirklich sichtbares Zeichen der Ablehnung dieses Trainers ist. Das hat ja schon was Persönliches, wenn man den Trainer im Stadion mit Bierbechern bewirft. Das war schon eine große Nummer, aber jetzt sind sie im Finale und bis zum Spiel ist es erstmal wieder vergessen.
Also auf die Szene wollte ich jetzt, wie gesagt, nicht abheben, sondern eher nochmal, dass gestern im Freudentaumel nach Watkins, weiß ich nicht, 91. Minute da Frustbecher, also Frustholländer Becher warfen oder verloren, ich weiß es nicht, und Engländer dann auch. Das haben gerade viele englische Kollegen, die neben Hendrik und mir gesessen haben, waren relativ nass dann, aber nicht wegen des Regens, sondern wegen Bier.
Auch eine Art der Dusche. Hoffen wir, dass im Finale die Becher in den Händen bleiben und die Leute ihr teures Bier auch trinken. In das Finale geht allerdings aber Spanien trotzdem als Favorit. Roman, welche Erwartungen hast du an das Spiel?
Hendrik hat natürlich sehr, sehr viel schon über die Engländer jetzt gesprochen und das ist auch wirklich so ein bisschen, wie Hendrik, glaube ich, gesagt hat, so hypstevensiert, möglichst kein Gegentor irgendwie vorne. Und Kane hast du
mit Wortneuschöpfung.
Ja, genau. Ja, und Kane, glaube ich, sogar eben noch gar nicht genannt bei Hendrik, sondern eher die schnellen Wirbler dahinter und die Künstler, aber dann noch Kane vorne auch noch drin. Das wird schon die höchste Alarmstufe auch sein, wenn die denn von alleine gelassen werden für die spanische. Die spanische Abwehr, die ja auch, ja doch, klar, sie wurde schon vor Herausforderungen gestellt. Gegen die Franzosen hat es sich lang gedauert. Da haben sie dann das Gegentor bekommen durch Mbappé-Flanke, Kolomoyni, da waren sie nicht zugeordnet. Gegen die Deutschen haben sie sich natürlich hinten auch in zeitweise schwer getan, vor allem als sie 1-0 führten. Ansonsten ging das so ganz gut. Gegen die Georgier haben sie sich manchmal auskontern lassen. Also ich glaube, wenn wir jetzt über die Schwächen der Spanier und sozusagen die Chancen der Engländer sprechen, da gibt's ein paar. Aber unbenommen davon ist natürlich der Auftritt der Spanier, finde ich, da stimmt vieles. Ja, da regen sich jetzt alle über Cucurella auf und pfeifen den da auch aus und so. Da kann man jetzt geteilter Meinung sein. Vielleicht am Anfang ganz witzig da und am Ende finde ich es irgendwann wird's dann affig. Finde ich aus meiner Sicht, aber gut, kann man.
Also in der Intensität würde ich es von Anfang an als eher affig betiteln.
Ja.
Aber wie du sagtest, man kann geteilter Meinung sein.
Man kann das am Anfang witzig finden oder auch nicht, aber das 90 Minuten durchzuziehen, ich bin gespannt, wie das dann in Berlin sein wird, aber davon unbenommen, Lamine Yamal und Nico Williams über außen zuzugucken beim Fußballspielen, der eine 16, wird 17 am Samstag, kann sich da selber ein Geburtstagsgeschenk machen. Also ich weiß nicht, also mit 17. Was ich an meinem 17. Geburtstag gemacht habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mit Kumpels gefeiert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall kein Vor-EM-Finaltag gehabt.
Ja, genau. Das daran würdest du dich erinnern.
Ja, genau. Sollte man meinen. Und demnach, ich würde die Chancen so 60-40 oder 65-35 pro Spanien sehen. Aufgrund dessen, was wir gesehen haben. Und man muss auch dann, wenn man über Southgate redet, natürlich auch über Luis de la Fuente reden. Der hat übertrieben gesagt, 30 Titel mit den U-Nationalmannschaften gewonnen bei Spanien, ist ein absoluter, also international betrachtet, für viele No-Name gewesen, ist auch schon Anfang 60 und hat auch diesen spanischen Fußball ja evolutioniert zumindest mal, weg von Tiki-Taka, sondern hin zu, wenn es sein muss, flanken wir die Dinger auch vorne mal auf Morata rein, geht schnell in die Spitze und haben dann halt den einen oder anderen Wirbler da vorne, den man einfach mal machen lässt. Und das finde ich in der Mischung schon überzeugend. Klar, gegen die Deutschen auch Glück gehabt. Gegen die Franzosen eine Halbzeit lang dann überragend gespielt und es gut zu Ende gespielt. Viele Tore gemacht, die meisten im Turnier. Ist schon ein Favorit, aber das Momentum pro England durch das Halbfinale allein und auch durch diese Bellingham-Momente und so im Achtelfinale kann man durchaus Argumente finden, wieso das doch enger wird, als man es auf den ersten Blick denken mag nach dem Turnier.
Jetzt hast du sehr gut erklärt, warum es aus welchen Gründen sehr eng werden könnte. Wie würdest du das denn in deinem Tipp ausdrücken?
Ach so, so rum jetzt. Ich habe mit Hendrik eben auf dem Weg hierhin tatsächlich auch schon mal gesprochen. Von Dortmund hatten wir ein bisschen Wegstrecke. Und ich habe dann gesagt, trotz allem, ich sage 3-1 Spanien.
Das ist eine Ansage, Hendrik.
Ich würde dagegen halten. Ich sage 2-1 England. It's coming home. Und zwar aus diesem Grund, dass, also natürlich ist Spanien Favorit. Natürlich sind die spielerisch den Engländern überlegen, wie sie allen Mannschaften bei der EM überlegen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser englische Auftritt hat jetzt sowas fast Unvermeidbares, dass es unvermeidbar ist, dass sie das Ding jetzt gewinnen, nachdem wie die letzten Spiele gelaufen sind. Die können ja gar nicht ausscheiden. Also gegen die Slowakei waren sie fast raus, gegen die Schweiz waren sie fast raus, aber sie sind immer noch dabei und spielen in diesem Finale mit, haben jetzt den Schwung nach dem Halbfinale von ihrer ersten wirklich auch überzeugenden fußballerischen Leistung, haben eine großartige erste Elf, haben eine extrem sichere Abwehr, also England lässt eigentlich die wenigsten Chancen zu von allen Teams. Die muss man erstmal knacken, haben einen ganz ordentlichen Torwart und haben natürlich dann aber auch, das hat man jetzt gegen die Niederlande gesehen, wenn Harry Kane, der war dann irgendwann kaputt, wirkt er nicht ganz fit bei dieser EM, aber hat auch viel gespielt und Rückenverletzung und so weiter, aber haben dann halt auch Spieler auf der Bank, die das Spiel entscheidend beeinflussen können, wie zum Beispiel den Ollie Watkins, da gibt es auch noch andere Spieler, die das können und deswegen England.
Ja, ich muss sagen, ich sehe auch eher England. Roman, du hast das Momentum angesprochen. Ich glaube, England hat das Momentum jetzt auf seiner Seite. Und ich nehme quasi die Kombination aus euren beiden Argumentationen und sage, es wird ein 1-0, wie wir es schon oft in Finals gesehen haben. Ja, am Sonntagabend wissen wir dann mehr. Am späten Abend, wer den EM-Pokal in den Berliner Nachthimmel rücken wird. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, Roman. Vielen Dank, Hendrik.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Und Gott sei Dank dürfen wir nächste Woche nochmal in dieser Konstellation zusammenkommen und dann einmal den Blick auf das gesamte Turnier zu werfen. Denn für eine Sommerpause haben wir nämlich keine Zeit. Bis dahin, macht es gut. Wir hören uns.
Das war eine Halbzeit mit der RND Fußball Podcast.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.